Und er sprach zu ihnen an jenem Tage, als es Abend geworden war, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie entließen also das Volk und nahmen ihn so, wie er war, im Boote mit. Auch andere Boote begleiteten ihn. Da erhob sich ein gewaltiger Sturmwind und die Wogen schlugen ins Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Er aber schlief im Heck des Bootes auf dem Kissen. Da weckten sie ihn und sagten zu ihm, Meister, liegt dir nichts daran, dass wir zugrunde gehen? Und er stand auf, schalt den Wind und sprach zur See, schweige, sei still. Da legte sich der Wind und es ward große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr keinen Glauben? Da gerieten sie in große Furcht und sagten zueinander, wer ist dieser, dass selbst der Wind und die See ihm gehorchen?
Ja, ihr habt es gehört, was der Daniel vorgelesen hat, gell? Stillung des Seesturms, da kann man sagen, das ist doch wieder gut ausgegangen, ne? Eigentlich wieder gut gelaufen mit Jesus, ne? War ein bisschen wild, aber hat schon geklappt. Ja, das stimmt sogar. Es hat geklappt, aber dazwischen liegt eine Menge an Strecke. Und das ist hier eine Textstelle, die fordert mich selber sehr raus und ich weiß, dass ich der auch nicht standhalten könnte. Das, was da die Jünger erlebt haben mit Jesus, da wäre ich genauso am Zittern und am Zagen gewesen wie die Jünger auch. Und trotzdem sollen wir davon lernen. Deshalb wage ich mich trotzdem an diese Stelle ran. Ja, die Jünger waren mit Jesus unterwegs und die haben ihn ja schon auch eine ganze Zeit miterlebt. Das ist nicht das Erste, was sie mit Jesus erlebt haben. Die haben geniale Dinge mit Jesus erlebt. Die haben erlebt, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat in großen Mengen und Menschen frei geworden sind und verändert wurden durch sein Eingreifen. Ja, das haben sie erlebt. Sie haben erlebt, dass Jesus einen Aussätzigen berührt hat, was er übrigens nicht hätte tun dürfen, und hat gesagt, sei rein. Der hat einen Mann geheilt, der todkrank war. Unheilbar, ja. Das haben sie erlebt. Die haben erlebt, es gibt Dinge mit Jesus, die sind nicht möglich, aber durch ihn sind sie möglich. Sie haben sehr viel erlebt, was er gelehrt hat. Also die Leute hingen an den Lippen Jesu. Da waren nicht diese 20 Minuten maximal Aufmerksamkeitsspanne, was man heute so sagt. Nee, die hingen Stunden, bis sie Hunger hatten und gar nicht gemerkt haben, dass sie was zu essen brauchen. So war das, wenn Jesus gesprochen hat. Das haben sie erlebt. Und trotzdem, und das kennen wir ja auch, wir haben ja auch mit Jesus erlebt, die meisten. Und wer noch nichts mit Jesus erlebt hat, dann wird das ab jetzt tun. Ja? Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du Dinge mit ihm erleben. Und dann kann es sein, dann kommt wieder eine Schwierigkeit und du stehst wieder da und denkst, habe ich schon mal was mit Jesus erlebt? Ist ja so schwierig, was vor mir steht. Und Jesus, es war so eine Situation, die sind oft mit dem Boot unterwegs gewesen, also ständig sind die mit dem Boot unterwegs. Und hier an der Stelle sagt Jesus wieder mal, lasst uns im Boot ans andere Ufer rüberfahren. Und die Jünger tun, was Jesus ihnen anweist. Die bilden nicht eine Gruppe, dass man das nochmal ausdiskutiert, ob das jetzt gut wäre oder man was anderes tun sollte. Die tun, was Jesus sagt. Das ist auch was, was mich sehr beeindruckt an den Jüngern. Und was ist denn, wenn du so denkst, Jesus sagt dir etwas, was du tun sollst? Was denkst du dann, wie das verläuft? Der Herr hat mir gezeigt, ich tue das. Wie verläuft das? Ja, genau. Das ist oft, ne, dieses, du weißt, dass das nicht stimmt, aber so oft ist es so, auch wenn wir Zeugnisse hören oder so, der Herr hat gemacht, gesagt und es ist gut geworden. Und das haben wir oft auch so in unserem Denken, ja. Wenn Jesus mir was sagt, das wird klappen. Ja? Da bin ich sicher, manchmal sogar, das läuft leicht, ich kann das einfach machen. Und hier ist es aber jetzt gar nicht so. Jesus sagt, wir fahren ans andere Ufer und kaum sind wir unterwegs, entsteht ein gewaltiger Sturm, dass es nur so kracht und es läuft überhaupt nicht gut. Es läuft ganz, ganz schlecht. Und da denkt man sich auch, wie kann das denn sein? jetzt mache ich doch das, was Jesus mir gesagt hat und ich bin im größten Dilemma. Und ich persönlich frage mich dann immer zuerst, ja, habe ich Gott nicht verstanden? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habe ich mich verhört? Wie kann ich in so eine Situation geraten? Suche den Fehler, finde den Fehler. Und es stimmt aber gar nicht. Du kannst, durch Jesus kommst du aus ganz schlimmen Dingen raus. Er erlöst dein Leben aus dem größten Dilemma. Aber du kommst unter Umständen durch Jesus auch in ganz schwierige Situationen rein. Beides ist möglich mit ihm. Und das ist biblische Wahrheit. Wenn man genau hinguckt, passiert es relativ oft bei den Jüngern. Ich denke mir oft, warum haben die das Handtuch nicht geworfen? Schon wieder so ein Drama, ja? Und Jesus ist einer, das wisst ihr auch bestimmt, einer, der uns aus der Komfortzone rausholt. Komfortzone ist die, wo man so alles in Kontrolle hat und weiß, wie der Hase läuft. Das ist die Komfortzone. Und das, was da drüber rausgeht, ist außerhalb der Komfortzone. Und da führt uns Jesus nicht selten hinein. Und also wenn du immer in deiner Komfortzone bist, kannst du dir ganz sicher sein, dass du Jesus nicht nachfolgst. Das ist ein ganz eindeutiger Nachweis. Ja, und es kann sogar noch viel schlimmer werden. Also die Komfortzone, das klingt ja noch irgendwie ganz nett, aber es kann ja auch Verfolgung ein Ergebnis sein von der Nachfolge Jesu. In unseren Breitengraden eher kommt es mit Spott oder vielleicht Mobbing mal rüber oder Leute triezen uns, ja. Aber in anderen Ländern kann es sogar so sein, dass Menschen um ihr Leben bangen müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Haben die was falsch gemacht, dass sie in so einer Not sind? Nee, die haben alles richtig gemacht und deshalb sind sie in der Not. In unserer westlichen Welt haben wir, das ist immer so, wenn man die Bibel liest, man liest oft das, was einem vertraut ist, liest man raus, das, was einem nicht vertraut ist, lässt man liegen. Und in unserer westlichen Welt sind wir eben sehr viel Komfort und Luxus und Gelingen gewöhnt. Und die Dinge, die in der Bibel sind, die dem nicht entsprechen, können wir mal leicht überlesen. In der Welt der verfolgten Christen, das sind 380 Millionen Menschen auf der Welt, das ist über die Hälfte der europäischen Einwohner, sind verfolgt aufgrund von ihrem Glauben. Die lesen hundertprozentig ganz andere Stellen in der Bibel. Und deshalb glaube ich, dass wir ganz dringend, also ich auch, schließe mich voll mit ein, eine Ergänzung brauchen an Lehre oft, weil wir manche Dinge gar nicht so stark auf dem Schirm haben. Und Christsein bedeutet auch, in sehr unbequeme Lagen zu kommen. Und unser Evangelium ist teilweise nicht so ganz vollständig, was wir immer wieder hören oder predigen. Ja, wie glatt läuft denn hier die Überfahrt? Habe ich ja schon gesagt, also überhaupt nicht glatt. Die Jünger geraten in Todesgefahr, die haben wirklich Angst zu sterben. Also das ist eine der größten Ängste, die ein Mensch haben kann, ist zu denken, jetzt sterbe ich. Ne? Bei Gewalttaten zum Beispiel, die jemand überlebt hat, da haben die Leute das erlebt, ich war kurz vorm Sterben. Das ist traumatisierend. Und in so einer Situation haben sie sich ungefähr befunden und das Boot läuft voll. Ja, ich hoffe, dass hier nicht so viele sind, die schon mal an der Grenze zum Tod standen. Aber es gab ja bestimmt im Leben von euch auch schon sehr schwierige Situationen. Und es reicht ja oft, also wenn man eine Diagnose kriegt, zum Beispiel eine Diagnose mit einer schweren Erkrankung oder einer, wo man sagt, die ist unheilbar, das ist ja auch schon mal ein richtiger Schlag. Da fragt man sich ja auch manchmal, ich bin doch mit Gott unterwegs, warum erspart er mir das nicht? Ja? Oder finanzielle Engpässe, das kann ja auch zu Existenzängsten führen. Dann kann ich ja auch denken, wieso versorgt Gott mich hier nicht ausreichend im Moment? Oder es kann sein, es liegen einfach Strapazen vor einem und man weiß nicht, wie man das schaffen soll mit Überforderung. Oder der Partner verlässt dich. Auch bei Christen gibt es das leider. Und du bist zerschmettert. Also eine zerbrochene Ehe ist wirklich ein ganz harter Schlag für einen Menschen. Kann einem passieren. Mobbing, Angriffe aus den eigenen Reihen. Ja, wie geht's uns dann, wenn wir so in solchen schwierigen Situationen sind und womöglich noch durch Jesus reingeraten oder mit Jesus reingeraten? Die Jünger erleben das gerade und jetzt kommt ja der Knüller, dass Jesus in der Situation schläft auf einem Kissen im Heck des Bootes. Also ich habe eher so eine Neigung zur Seekrankheit, ich vertrage es auch im Auto nicht, wenn so arg die kurvenreichen Strecken. Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation schlafen kann, ich habe keine Ahnung, aber Jesus hat es gemacht und schläft, während das Boot vollläuft auf einem Kissen. Und dann ist jetzt die Frage, was könnten die Jünger daraus entnehmen, dass Jesus jetzt gerade schläft? Was hätten sie da ablesen können? Was hätten sie daran erkennen können? Und was glauben sie daraus zu erkennen? Also Jesus schläft, was hätten sie erkennen können? Ja, der ist echt platt, ne? Genau, auf jeden Fall. Der fühlt sich sicher. Das hätten sie erkennen können. Wir fühlen uns nicht sicher, aber Jesus fühlt sich sicher. Das ist stark, ne? Ja, in solchen Situationen, wenn du richtig bebst und Angst hast, dann hast du aber oft das Gefühl, Gott ist nicht da. Der rührt sich nicht. Und ich spüre ihn nicht. Das ist oft ganz, ich spüre ihn nicht, also ist er nicht da. Das ist ein Trugschluss, gell? Ich kenne das auch, ich spüre dich nicht, Herr, bist du da? Also ich erkenne nichts. Ich habe den Eindruck, Gott schläft. Wir wissen aus der Bibel, Gott schläft und schlummert nicht. Das ist im 121. Psalm. Aber wir haben oft das Gefühl, wenn wir in so ganz großen Bredouille sind, dass Gott schläft. Oder Gott ist nicht gut. Gestern, als er mir noch das und das hat zukommen lassen und ich das und das bekommen habe von Gott, da war er gut. Aber jetzt gerade ist Gott nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr auch so tickt. Ich habe da manchmal meine Zweifel, ob Gott aktuell gut ist. Ich kann euch mal eine etwas unrühmliche Geschichte von mir erzählen, wo ich auch den Eindruck hatte, Gott war nicht gut. Und zwar war meine Mutter schwer an Krebs erkrankt und hatte eine Operation, die ist da in so eine Klinik in Köln. Und ich habe wirklich gebetet, ich habe gefastet, ich habe gerungen vor Gott, dass meine Mutter gesund wird, dass das eine gute Operation wird und so weiter. Am besten ohne Operation war natürlich meine Hoffnung, aber das war leider nicht so. Und dann habe ich sie in Köln besucht und dann habe ich sie im Krankenhaus vorgefunden und der ging nach der OP so wahnsinnig schlecht. Ich bin in das Zimmer rein, ich habe meine Mutter gesehen, ich habe wirklich gedacht, ich falle um. Ja? Das war für mich furchtbar, in dem Zustand, in dem sie war. Und ich konnte das fast nicht aushalten. Und dann bin ich wieder ins Hotel. Und dann bin ich ja gegen Abend auch, wollte ich ins Bett gehen. Und ich war unfassbar wütend auf Gott. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich getobt habe und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Siehst du eigentlich nicht? Ich habe dich gebeten. Siehst du eigentlich, wie es meiner Mutter geht? Was machst du eigentlich? Wo bist du denn? Ich war am Ende. Und es hat gedauert und gedauert. Also ich habe Gott unverschämte Dinge gesagt und dann kam ein Punkt, dann wurde es auf einmal ganz still. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war, wie wenn auf einmal so eine Stille war. Und dann habe ich so ein bisschen gewartet und Gott kam ja nicht zum Reden, weil ich ja die ganze Zeit geredet habe. Und jetzt habe ich mal gewartet und dann hat Gott einfach zu mir gesagt, Ursula, erlaubst du mir, dass ich dir nahe sein darf? Und dann war ich irgendwie überrascht und habe gedacht, ja, bitte, sei mir einfach nah. Und es war dann so, dass ich ihn ab diesem Moment so nah gespürt habe, dass ich durch diese weiteren Schritte gehen konnte. Also meiner Mutter ging es jetzt nicht gleich besser, das war auch noch ein Prozess. Aber ich hatte wieder Jesus an meiner Seite und konnte erleben, dass er mir nah ist. Das war wie ein gestillter Sturm in meiner Seele. Und er hat mir keine Vorwürfe gemacht, er hat nicht gesagt, sag mal, was ist mit dir los, sondern hat einfach seine Nähe angeboten. Ja, Jesus schläft. Was hast du gesagt? Man hätte erkennen können, dass er im Frieden ist, oder wie war das? Dass er sich sicher fühlt, genau. Ja, und die Jünger wecken ihn. Liegt ja eigentlich nichts daran, dass wir umkommen? Also kleine Vorwurfshaltung, ne? Geht's noch? Oder also auch der Glaube schon, wir werden umkommen, ne? Liegt ja eigentlich nichts daran? Und sie wecken ihn. Und die Frage ist jetzt, was wäre denn passiert, wenn sie ihn nicht geweckt hätten? Also wenn sie ihn nicht aufmerksam gemacht hätten, wenn sie ihm nicht gesagt hätten, wo es lang geht, wären die dann alle ertrunken? Warum nicht? Weil Jesus musste ja noch ans Kreuz, gell? Deshalb hätte er ja nicht ertrinken können. Das wussten die aber noch nicht. Ich meine, sie wären nicht ertrunken, aber Fakt ist, Jesus wäre auch von selber in die Puschen gekommen, ne? Sie hätten ihm nicht Vorwürfe machen müssen. Jesus hätte das nicht verschlafen. Weil manchmal denkt man ja, dass man etwas so bewegt hat bei Gott, dass er auch aufmerksam geworden ist, was ich brauche, ne? Aber Jesus weiß, was ich brauche. Gott hat auch gewusst, als ich so geschrien und getobt habe, hat er auch gewusst, was ich brauche. Nur ich habe es nicht gehört, ne? Und hier ist es auch so, dass Gott, Jesus selber, gewusst hat, was sie brauchen. Auch was er braucht. Und dann tut er ein Wunder, er spricht ein Machtwort und der See ist still, eine große Stille. Ja, die Frage ist wirklich, haben die Jünger ihn dazu gebracht, haben sie ihn dazu bewegen können, ein Wunder zu tun? Glaube nicht, denn Jesus hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Also der hat sich nicht von Menschen zu etwas bringen lassen. Und wenn es noch so dicht und eng war, da sind Leute gestorben, hat er wieder auferweckt. Der hat sich nicht dazu bringen lassen, von Menschen etwas zu tun, sondern er hat es immer aus der Beziehung zum Vater empfangen. Da war immer die Szene, als Jesus in Kanaan den Wein vermehrt oder umwandelt, das Wasser in Wein. Da kommt ja auch die Maria zu ihm und sagt, die haben keinen Wein mehr, Jesus, ne? Hallo? Und da sagt er, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Ne? Wir dürfen bitten, aber wir sagen Gott nicht, was er zu tun hat, weil er selber von sich aus liebt, weil er selber von sich aus uns im Blick hat. Und Jesus handelt, als er schläft, handelt er im Willen des Vaters. Ist komisch, ne? Er ist immer im Willen des Vaters und als er im Boot schläft, ist er auch im Willen des Vaters, weil dann wäre nämlich, wenn er das nicht wäre, wäre er nicht ohne Sünde gewesen. Also der hat im Willen des Vaters gehandelt, als er geschlafen hat und Gott selbst hat die Jünger im Blick. Von sich aus, er liebt von selbst, er passt von selbst auf, er ist selbst der, der behütet. Ja, und jetzt ist es so, dass, wie gesagt, die Jünger sind gerettet, also sie ertrinken nicht. Und es ist eine Stille und es ist ein großes Staunen. Und da könnte man jetzt denken, dass Jesus und die Jünger sich so in die Arme fallen und ganz erleichtert, ach, ist das schön und Jesus, wir haben dich total unterschätzt und es tut uns leid, aber und dann, ja, nee, ist gut und wir sind uns alle ganz nah. Könnte man jetzt eigentlich denken nach so einem Schrecken, ne? Aber das ist tatsächlich nicht so, das ist wirklich eine anstrengende Textstelle. Jesus fordert die Jünger in dieser Situation zu mehr Glauben heraus. Er sagt nicht, jetzt ist wieder gut, sondern er sagt, warum habt ihr eigentlich so eine Angst? Und da können wir es ja, weil wir fast abgesoffen sind. Ist das nicht augenscheinlich, dass wir Angst haben? Ist doch logisch. Nee, er fragt sie wirklich, warum habt ihr so eine Angst? Da muss man sagen, ja, das ist doch, klar weiß doch Jesus. Nein, er will das aber wissen, wo liegt der Grund für eure Angst begraben? Da ist etwas nicht am richtigen Platz. Warum habt ihr immer noch keinen Glauben, sagt er. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Also die sind jetzt noch grün im Gesicht, ne? Denen ist noch übel und die wackeln noch vom Seegang. Und er sagt, warum habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist nicht lieb und nett von ihm. Ich finde es nicht lieb. Ich finde es ziemlich fordernd und herausfordernd. Kein Trost, keine Streicheleinheiten. Es kommt eine Ermahnung. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Also ich mag das auch überhaupt nicht. Ich mag auch viel lieber dann, dass mich jemand erleichtert, mir was Liebes sagt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vom Herrn auch manchmal was sagen lassen, was gar nicht gut sich anfühlt. Und Gott, Jesus, macht es auch nicht, um uns zu ärgern oder um uns ein Leid zuzufügen, sondern um uns wirklich ganz tief in seiner Person, in der Beziehung zu ihm zu gründen. Und wenn da noch Dinge sind, die nicht passen, dann bleibt er da dran und rüttelt, bis es an die richtige Stelle kommt. Und deshalb ist es manchmal wahnsinnig unbequem, aber es ist die Liebe des Vaters, die uns dahin bringen will. Das sieht man hier an den Jüngern, die haben es wirklich nicht leicht mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich dabei geblieben wäre, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Jesus, wo kommt denn eure Angst her? Wer bin ich denn für euch, dass ihr jetzt so eine Angst habt? Und wo schaut ihr denn auch hin? Wo schaut ihr denn eigentlich hin? Schaut ihr auf mich, wenn ich schlafe und kann erkennen, hier ist was sicher? Wenn Jesus schläft, ist es sicher? Schaut ihr dahin? Oder schaut ihr auf die Umstände, die berühmten? Und die Umstände, die haben so eine richtige Sogwirkung. Wir haben oft so ein, wie wenn sie uns zwingen würden, sie anzugucken und lange, lange zu betrachten, die Umstände. Und dann wird unser Glaube immer kleiner. Und dann beschreiben wir die Umstände. Jetzt messen wir mit dem Zollstock, wie hoch die Wellen sind. Wir beschreiben, wie schlecht es uns ist, wie übel und so weiter. Und wie der Schwindel sich verhält und all diese Dinge. Und aus dem raus, dass wir die Umstände so ernst nehmen und Jesus aus dem Blick verlieren, entsteht diese, Jesus dann sagt, ja, warum habt ihr keinen Glauben? Ja, weil wir auf die Umstände schauen. Also ich bin da wirklich nicht besser. Ich muss ganz oft mich korrigieren. Mir fällt es unheimlich schwer, meinen Blick von schwierigen Umständen wegzukriegen auf den Herrn. Ja, und woraus entnehmt ihr die Wahrheit über die Situation? Woraus entnehmt ihr die Wahrheit? Aus den Umständen oder aus dem, was ich euch zuspreche oder aus dem Wort Gottes? Und wer bin ich für euch? Als wen kennt ihr mich? Als den Retter? Als den, der heilt? Als den, der bewahrt? Als den, von dem geschrieben steht? Wie gut kennt ihr mich? Und ich glaube, dass Jesus wirklich möchte, dass wir uns mit ihm vertraut machen. Ich bin jetzt so schon lang mit Gott unterwegs, aber ich habe wirklich noch Luft nach oben, mit ihm vertrauter zu werden. Ja. Ja, also ich habe großen Respekt vor dieser Stelle. Und die Frage ist, was mache ich denn aus meinen Erfahrungen mit Gott? Wie gut platziere ich die? Es gibt ja dieses, als das Volk aus Ägypten geführt wurde, hat ja Gott gesagt, erzählt immer wieder, was ich getan habe und erzählt es noch den ganzen Generationen, die nach euch kommen. Wie wiederhole ich das? Wie tief darf das in mir landen, was Gott an mir getan hat? Oder wie schnell ist es vielleicht wieder weg? Und was wiederhole ich denn ständig? Wohin schaue ich? Was ist in Krisen? Wohin schaue ich in Krisen? Darf Jesus mich aus der Komfortzone holen? Das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Wenn er das nicht darf, wirst du die Nachfolge nicht konsequent leben. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wir leben ja, wer hat es vorhin gesagt? Die Dagmar hat es vorhin gebetet. Die Zeiten, in denen wir gerade sind, wo alles so, also ich kenne ja kaum noch jemand, der sagt, er guckt Nachrichten gerne oder eher, viele sagen auch, ich gucke sie gar nicht mehr. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich gucke sie nicht, ich halte es nicht mehr aus. Und manche sagen, ja, das ist, weil man die Nachrichten aus der ganzen Welt mitkriegt. Die haben wir schon vor Jahren aus der ganzen Welt mitgekriegt. Es wird mehr erschüttert. Die Welt ist erschütterter. Es wird zunehmend auch für Christen schwieriger. So für die Juden wie für die Christen. Sagen die, ne, sagen ja auch die Feinde, sagen erst die Juden, dann die Christen. Das nimmt zu. Und in der Bibel steht, es wird alles erschüttert, damit das Unerschütterliche hervorkommt. Und das ist etwas, wo wir reingehen in diese Zeit. Und das ist so wichtig, dass wir, wie diese Jünger, dass wir uns das von Jesus sagen lassen, schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf das Erschüttern. Schau wirklich auf mich und auf die Zusagen, die ich euch gegeben habe. Und er ist treu, er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht im Stich. Amen.